Hallo Philipp.
Hallo Antonia. Hallo Antonia.
Jetzt mich, ich muss umstecken, wie immer. Warte.
Ja. Wie geht es?
Gut, und dir?
Ja, schön. Es hat geregnet, übrigens, das erste Mal seit mehreren Jahren. Aber auch nur ein paar Tropfen, aber es war schön. Und morgen war es auch so, dadurch eine ganz andere Luft, war irgendwie, hat mich gefreut. Auch wenn es nicht viel, viel bringt, ein sogenannter Tropfen auf den heißen Stein. Aber fühlt sich echt schon an wie Hochsommer, so wenn es mal einmal nachts regnet und dann irgendwie am nächsten Morgen ist alles wieder fresh, dabei ist immer noch April.
Ja, schon, total. Schon komisch. Ja, ist wirklich komisch und ich fand es auch schön irgendwie, diese Luft, die sich dann, und bei mir ist das ja auch immer, dass mein Gemüt sich dann auch so ein bisschen, man hat so ein bisschen so eine, ich kann das gar nicht formulieren richtig, aber man, diese Wetterfühligkeit.
Dabei sind wir ja eigentlich Formulierungsprofis, aber das
absolut,
kann sich ja jeder.
Besonders ich.
Ja, deswegen kannst du das jetzt ausnahmsweise mal nicht formulieren. pass auf, aber bei mir zirpen die Grillen auch schon. Die Grillen, die vielleicht grillen sie auch.
Man weiß es also, nicht, weil es so heiß war.
Das war schön Barbecue.
Gemütlich.
Grillen zirpen schon abends. Und das wiederum macht einem noch mehr das Gefühl, es wäre irgendwie August.
Ja, und weißt du, was hier angekommen sind? Die Mauersegler. Die Mauersegler flogen über dieses Haus hier. Ich habe sie gehört, bin rausgerast. Und das war meine große Sichtung von gestern, die mich sehr beglückt hat, weil wie bei der letzten Folge ja schon erwähnt, bin ich auch ein Mauersegler-Fan. Ich finde die ganz schön.
Kannst du die nochmal nachmachen für mich?
Nein, ich kann sie jetzt nicht mehr nachmachen, Philipp, weil ich das schon bei der letzten Folge gemacht habe.
Okay.
Und wir haben uns das hier angehört und haben dann leider gemerkt, dass es ein bisschen unangenehm war am Ende. Für mich, aber gut.
Aber immerhin sind sie gekommen. Sie sind ja wiedergekommen, die Mauersegler. Auf jeden Fall schön, dass sie wieder da sind.
Ja,
wer
weiß.
Ich schätze, die haben das schon ganz gut drauf. Die wissen, glaube ich, ganz gut, wann es die richtige Zeit ist. Wahrscheinlich ist es einfach dieses Jahr besonders warm schon.
Ja, ja, klar, ne? Das hätte ich jetzt, genau, hätte ich jetzt auch gesagt. Und ich habe auch meiner Tochter, apropos warm, heute Brötchen geholt. Und habe gesehen, dass hier Leute im Park so Wasserbehälter aufgesetzt haben. Das fand ich
auf den Kopf
süß.
Aufgesetzt?
Also hingestellt haben für die Vögel.
Scheiße, Entschuldigung.
Ja. Die haben die aufgesetzt, die liefen damit rum. Wo wir bei unserem Gast Ich kann nicht. Das ist eine Überleitung zu unserem heutigen Gast.
Ich verzichte auf meinen Morgenreport, weil die Überleitung einfach so gut ist.
Weil die Überleitung so gut, also die hatten das alle auf. Und da möchten wir auch jetzt unseren heutigen Gast vorstellen, Herbert Hofmann. Ein Spezialist, wenn es darum geht, wie das Style und Anziehen und Klamotten. Und was sagst du dazu, Herbert, zu diesem neuen, was ich entdeckt habe hier in Köln im Stadtgarten, dieser neue Style.
Hallo Antonia, hallo Philipp.
Hallo.
Hallo.
Ja, ich bin froh, dass das mal in eine gescheite Richtung geht hier und man über Mode redet in dem Vogel-Podcast.
Ja, das habe ich mir gedacht, deshalb haben wir dich eingeladen.
Fandst du es vorher nicht so gescheit? Hast du dir alles angehört, Herbert?
Ich habe mir alles angehört tatsächlich.
Hast du was gelernt?
Ich habe voll was gelernt. Es ist natürlich auch lustig und freue mich total. Also ich habe jetzt auch ein bisschen eine Historie, was Vögel und Antonia angeht. Deswegen freut es mich auch, dass das in etwas resultiert, was so dann Sinn macht für eine größere Gruppe an Leuten, die das anhören können.
Erzähl mal, was habt ihr für eine Historie?
Ah, da gibt es ganz viele Geschichten.
Ich meine jetzt bezogen auf Vögel, ne? Auf Vögel bezogen.
Auf Vögel bezogen, glaube ich, gibt es eine sehr einschneidende, die jetzt eigentlich auch richtig, also im ersten Moment ein bisschen eigenartig gewirkt hat und ein bisschen unangenehm. Im Nachhinein sehr inspirierend, muss ich sagen. Mein Freund hatte eine Vorlesung für die Uni organisiert. Und da kamen so Architekten aus Schweden, alle waren so total ehrfürchtig und haben sich mega gefreut, so versammelter Raum. Die standen da vorne, haben angefangen zu erzählen und dann kam Antonia dazu, natürlich viel zu spät und mit Sack und Pack. Und
Und nicht ehrfürchtig.
Wie mit Sack? Was heißt denn mit Sack?
Ja, und es war Winter, du hattest irgendwie 1000 Sachen an und bist mit diesen 1000 Sachen dann durch die ganzen Reihen zu mir gekommen und alle haben sich schon gewundert, was ist jetzt das für eine? Und
einen roten Kopf.
Ganz genau.
Ich wollte in deiner Nähe sein.
Ja, also sie hat wirklich ausgesehen wie die Vogelfrau von Kevin Home Alone tatsächlich. Setzt sich hin, dann haben diese Schweden da ihre Projekte vorgestellt, alle waren irgendwie total happy und da waren halt Studenten und Professoren und so.
Die Architektur, ne?
Ganz genau.
Okay.
Die Vorlesung war vorbei. Diese zwei Architekten standen da und meinten so, ja, gibt's irgendwelche Fragen? Danke, dass ihr alle gekommen seid. Antonia wie der Blitz, Hand hoch und meinte so, ja, ich habe eine Frage. So, was sagt ihr zum Thema Vogelschutz und verspiegelte Fassaden und wie viele Vögel da dagegen knallen und dies und das?
Und auf Englisch wahrscheinlich, hoffentlich.
Auf Englisch hat sie das natürlich gesagt, ihr Schwedisch war da noch nicht so gut.
Ja.
Und ja, die waren so ein bisschen vor den Kopf gestoßen, so wie, glaube ich, so jeder in dem Raum, weil es so eine sehr unerwartete Frage war. Ich habe auch ein bisschen angefangen zu schwitzen, weil ich ja direkt neben ihr saß. Und
ich habe dich auch immer so angeguckt.
Ganz
das
genau.
Ist voll herbe.
Ganz genau. Hast du getan, als würdest du sie nicht kennen. Bist immer so ein bisschen weggerückt.
Er ist mit mir hier.
Ja, genau.
Er ist mit
mir. Es war seine Idee. Auf jeden Fall, ja, die waren so ein bisschen zurückhaltend, hatten sich scheinbar schon mal Gedanken darüber gemacht, aber war jetzt halt nicht wirklich deren Expertise. Und jetzt, um zum positiven Teil der Geschichte zu kommen, vielleicht muss man noch dazu sagen, dass wir natürlich mit denen dann später auch essen waren und hier ums Eck Burger gegessen haben und die sich natürlich gefreut haben, dass die einzige Person aus diesem großen Saal Antonia war, die mitgekommen ist, dass sie noch den Abend, den Abend mit ihr verbringen mussten. Was jetzt das Positive dran ist, ist wirklich... ich habe halt an dem Abend so wirklich was gelernt, nicht nur über das, dass man sich halt wirklich über auch Kleinigkeiten wie Vögel Gedanken machen muss, aber auch, dass es einfach diese Momente gibt, in denen man einfach wirklich was sagen muss. Und ich glaube, die Schweden werden das auf jeden Fall nie vergessen und ich glaube auch jeder in diesem Raum, und ich meine, es waren alles junge Architekten und alte Architekten, die werden sich auf jeden Fall an Antonia erinnern, wie sie hier... ihren Aktivismus da durchgezogen hat und das finde ich super motivierend und sehr inspirierend, muss ich sagen. Deswegen schöner Moment.
Und vielleicht ist es ja sogar so, das ist ja gerade eher wahrscheinlich auf einem aufsteigenden Ast, dass man sich Gedanken über Nachhaltigkeit und auch in der Architektur wahrscheinlich über sowas macht und wahrscheinlich ist es dann in 10 Jahren so, dass es schon irgendwo in der Vorlesung vorkommt oder so und dann sagen die, wisst ihr noch damals, die verrückte Vogelfrau in Berlin mit dem roten Kopf,
ganz
die
genau.
Hat es damals schon gesagt.
Also jetzt mal ganz kurz. Erstmal roter Kopf, weiß nicht, woher das stammt, das hast du dir ausgedacht.
Antonia, Philipp, wenn du im Winter mit mehreren Lagen Klamotten in einen beheizten Raum kommst und es dir unangenehm ist, dass du durch so Reihen dich quetschst.
Was mir nie unangenehm ist.
Hast du einen roten Kopf. So.
Das, ja. Also ich möchte dazu auch noch was sagen. Also erstmal danke, Herbert, dass du da... Rücksicht auf deine Freundin Antonia nimmst, die diese Belange vorbringt und ja auch beim Sigurd. Ich nerve ja auch deinen, also Sigurd ist der Freund, Verlobte von Herbert und ich nerve ihn, den armen Mann, konstant, wenn er irgendwas postet mit Fenstern, kommt von mir irgendeine Nachricht über Instagram, wie viele Vögel liegen jetzt vor diesem Fenster schon tot.
Ja.
Und also es ist schon so weit, dass Sigurd mir jedes Mal schon vorab eine Nachricht schickt. Wir haben hier dieses wunderbare Haus, wo ganz viele Vögel verenden können, gebaut und alles schon sehr lustig.
Er hat auch schon einen Entwurf gemacht für dich, für dein Haus, für dich und Luzi. das wird so ein Bau, den man so in so ein Loch in den Boden gräbt. Ohne Fenster.
Ohne Fenster.
Aber oben auch das natürlich sicher, dass nicht andere Tiere reinfallen können. Deswegen.
Von oben muss man aufpassen. Genau.
Eine Höhle also eigentlich.
Ja, so genau.
Nein, aber ich möchte jetzt, wenn man ein bisschen ernster die Sache betrachtet, sagen, dass ich stark daran glaube, dass Design nicht nur in der Architektur, sondern im Allgemeinen Design
auch in der Umwelt, Mode?
Auch in der Mode, Umweltschutz, Nachhaltigkeit in der Zukunft, und das startet jetzt schon, glaube ich, zusammengebracht werden sollte, und das wird es auch. Ich glaube, das ist ein, wie kann man das nennen, das ist eine Herausforderung, die viele auch anspricht momentan. Und jetzt auf Fenster, das ist ja eine eigene Folge wert. ich meine auf Fassaden, wenn man auf Architektur geht, dann ist das ja, Philipp, auch eine eigene Folge, die wir auch mal machen wollten.
Ja, klar.
Und um darüber zu reden, weil vielen ist das wirklich, wirklich nicht bewusst. Aber im Allgemeinen, weil jetzt auch der Herbert hier ist und oder
weil er nun mal hier redet, ist.
Er ist nun mal da. Und weil er nun mal da ist, finde ich, ist das ja auch ein wichtiges Thema, dieses Thema Nachhaltigkeit, auch in der Mode. Ist das denn irgendwas, wo du sagst, da kriege ich mehr mit jetzt in letzter Zeit, oder ist das immer noch?
Nee. Ganz kurz, hast du Herbert richtig vorgestellt? Du hast ihn so ein bisschen lapidar,
ach so, stimmt,
und hier,
nee,
und irgendwas mit Klamotten und so.
Nee, habe ich nicht.
Also, und dann haben wir über Architektur geredet. Also ich glaube, es ist alles ein bisschen verwirrend. Also jetzt machen wir mal kurz, Antonia.
Danke, Philipp. Ja, du musst die Struktur wahren, und das ist auch richtig so. Also den Herbert habe ich kennengelernt durch meine gute Freundin Pauline Hoch. Die möchte, also ich sage extra den Namen, ich weiß, dass sie genannt wird. Weil auch sie will eingeladen werden. Also Pauline Hoch hat mich Herbert Hofmann vorgestellt. Davor hatte sie mir schon erzählt, das ist der lustigste Praktikant, den ich je kennengelernt habe. Du musst den kennenlernen. So, das ist Jahre her. Ich denke 10 Jahre oder wie?
Ja, und, 11 wahrscheinlich.
11 Jahre. Seitdem hat Herbert Hofmann eine steile Karriere hingelegt.
Warst du Paulines Praktikant, Herbert?
Ja, ich war ihr Slave. Ach. Und es war ganz, ganz lustig, weil ich habe die ja immer sehr, also auch ein bisschen älter als mich selbst wahrgenommen. Es war auf jeden Fall eine lustige Zeit.
Das hört sie sicher gerne, ja.
Okay, aber nee, das war, ist ein Kompliment. Älter? Nee, sie ist nicht älter, und ich meine, es gehört ein bisschen zur Geschichte, ja, dass es halt eine sehr schöne Entwicklung war tatsächlich von, ich habe ja eigentlich Geografie studiert, also auch ein Naturwissenschaftler, und bin irgendwie in diese Modegeschichte abgerutscht und in Paulines Arme sozusagen.
Und
Hochgerutscht. und habe dort irgendwie so PR-Arbeit begonnen, damals bei der Agentur V, mit Pauline zusammen, und wie sie auch immer sehr gerne selbst sagt, habe ich alles von ihr gelernt.
Ja, allerdings. Und mehr, was meinst du, wie die sich freut, wenn sie das jetzt hier hört? Das ist
wird alles rausgeschnitten.
Es wird alles rausgeschnitten.
Viel zu lang, aber kriegen wir hin. Antonia, aber jetzt ganz kurz.
Ich muss das mal zu Ende führen. Also
genau,
die steile Karriere, da setze ich jetzt nochmal an. Und Herbert ist jetzt Creative Director bei High Nobiety. Kann man das so sagen? Ja, ne? Creative
ich arbeite bei High Nobiety. Das ist eine Online-Plattform, ein Medienhaus. Und dort machen wir jetzt auch Commerce, also wir verkaufen auch über die Plattform. Generell geht es sehr viel um Mode, um Streetwear, um Design, Musik, alles, was einen so interessieren kann.
Vögel.
Vögel hoffentlich auch bald. und generell, um diesen Kreis zu schließen, ich meine, irgendwie mit einem Geografie-Hintergrund oder wirklich so ein bisschen dieses Allrounder-Wissen von dem Geografen, alles ein bisschen so, aber nichts richtig tief. Es ist halt tatsächlich immer noch so, dass ich schon irgendwie so umweltverbunden bin und weiß, was Sache ist oder es mich interessiert zumindest, und war da immer so ein bisschen im Zwiespalt. Ich habe davor auch bei einem Laden gearbeitet, so ein Multibrand-Laden. Und natürlich, wenn es darum geht, Sachen zu verkaufen, ist das so ein Teufelskreis, weil eigentlich bin ich ja der Letzte, der den Leuten sagt, ihr braucht was Neues, ihr müsst was Neues kaufen, um cool zu sein. Ich sage ganz oft irgendwie mit meinen Freunden und Antonia zum Beispiel, wir können alle nackt am Tisch sitzen und haben es lustiger, als wenn wir teure Klamotten anhaben. Irgendwie, wenn man nicht lustig ist und keine tollen Freunde hat, die einen für das mögen, was man ist, dann, also im Umkehrschluss sage ich immer so, ja, diese Wörter Must-Haves und Bestseller und was man halt alles so in der Modebranche benutzt, um die Leute zu triggern, dass sie was kaufen, finde ich halt total affig. Gleichzeitig ist es halt irgendwie mein Job, deswegen finde ich es halt auch eigentlich immer interessant, diesen Spagat zu finden, den Leuten was vorzuschlagen, was ich denke, was gut ist zu kaufen. das man auch länger hat und wo man sich dann nicht auch blöd fühlt, das dann eine Saison später zu tragen, weil alle sagen, ah, das ist ja so von letzter Saison. Und das ist für mich so der Nachhaltigkeitsaspekt, dass ich versuche, Leute zu lenken, tolle Sachen zu kaufen, einmal die lange zu bewahren, selbstbewusst zu sein und halt nicht irgendwie alles, jeden Trend mitgehen sozusagen. Und das wäre Nachhaltigkeit genug für alle, glaube ich.
Vor allem, ganz kurz, vor allem finden wir es ja, wir lieben es ja, Leute einzuladen und mit Leuten über diese Themen zu sprechen, denen man es auf den ersten Blick nicht ansieht und anmerkt. Also die eigentlich was ganz anderes machen. Ist ja bei dir auch sehr spannend, Herbert, du hast Geografie studiert und machst ja jetzt schon was völlig anderes, als du wahrscheinlich kurz nach dem Abi, Entschuldigung, nach der Matura, richtig?
Ganz genau.
gedacht hast zu machen. Und das ist ja eigentlich genau das Spannende, sich mit solchen Leuten dann zu unterhalten, dass da so ganz andere Themen in einem schlummern, die einem so Leidenschaft, also die man mit Leidenschaft verfolgt. Hm. Ist das bei Vögeln denn überhaupt so? Oder ist es so, dass du das einfach jetzt nur
ich wollte so tust, einfach nur, ob, weil du, ja, ich wollte einfach nur eingeladen einfach werden. Nur,
ja, dann jetzt.
Ja.
Nee, also
was hast du für ein Verhältnis zu Vögeln?
Nee, wie gesagt, also ich finde es ja mega interessant, alleine sich da jetzt ein bisschen mehr Gedanken zu machen, was ihr auch schon besprochen habt, wenn man jetzt so zu Hause sitzt, weil man nicht rausgehen sollte oder Homeoffice macht. Man nimmt die Vögel halt viel mehr wahr und wie ihr dieses Bewusstsein jetzt auch geschaffen habt, dass man einfach mal hinhört, dass man halt eigentlich checkt, dass diese Tiere so die Tiere sind, mit denen man eigentlich am meisten Kontakt hat. Also es ist eigentlich total Wahnsinn, dass man, also ich kenne irgendwie mehr Bäume, als irgendwie, dass ich Vögel beim Namen nennen kann. Und finde das halt mega spannend, weil ich glaube auch für Familien, wenn man mit Kids unterwegs ist, so dieses Bewusstsein und so auf sich, auf die Umwelt zu schauen, halt mega spannend und find das also toll. Und tatsächlich, seit ihr jetzt das damit angefangen habt, bin ich jetzt auch, wenn ich im Park unterwegs bin, schaue ich halt nicht mehr irgendwie Typen hinterher, sondern schaue auch mal auf einen Baum und finde das halt mega.
Naja, Herbert, jetzt gibt man nicht an, natürlich,
ja, aber
wahrscheinlich.
Ja,
auch.
Beides. Ich bin ja Multitasker. Aber finde das halt total schön, dass man da so ein Bewusstsein dafür kriegt. Und ja, muss auch sagen, so Hut ab, find das mega toll und finde es halt auch einfach krass, dass das irgendwie davor auch keiner gemacht hat. Gerade irgendwie in Deutschland, wo alles so grün ist und wo man, wie gesagt, diese Vögel auch im Stadtraum so krass um sich hat. Und dieses Bewusstsein, dann so einen Vogel mal richtig anzuschauen und sich zu überlegen, wie der hüpft und was der für einen Jizz hat oder so, ist halt wahnsinnig schön.
Glaubst du denn, dass dieses Bewusstsein, eigentlich jeder irgendwo tief in sich hat und dass man das nur rauskitzeln muss, weil jetzt eine gute Zeit dafür ist, wie du schon erzählt hast? Oder glaubst du, dass manche da mehr offen für sind als andere? Hat das auch was mit, weiß ich nicht, damit zu tun, wo man herkommt, ob man vom Land kommt oder keine Ahnung, weil. Also,
ja, aber ich denke halt generell, das hat natürlich damit zu tun, wie viel Zeit man hat im Leben, wenn man irgendwie die ganze Zeit gestresst durch die Gegend rennt und irgendwie nur U-Bahn hört und Straßenverkehr, dann nimmt man das ja auch nicht mal so wahr. Aber wie du sagst, ich glaube schon, dass das in jedem schlummert. Ich glaube, das hat man ja nicht verloren, dieses kindheitliche diese Wissbegierde, dass man irgendwie sich dann einliest in Dinosaurier, in Autos, in Flugzeuge. Ja. Und wie gesagt, ich meine, diese Vögel sind halt die ganze Zeit. Ich meine, ich schaue aus dem Fenster und ich sehe halt gerade irgendwie 30 Vögel hier rumhopsen und es ist ich habe so eine, ich sitze im Dachgeschoss in so einem kleinen, in so einer kleinen Bubble. Das ist so ein Aufbau und das sieht man halt in alle Richtungen und dementsprechend sehe ich so wie das Hausdach
aus
und
auf Glas. Jeden
Baum. Es ist tatsächlich aus Glas. Ich muss auch zu meiner Verteidigung sagen, dass es komischerweise, obwohl es wirklich links und rechts verglast ist, also die Vögel müssten eigentlich wirklich denken, die können da durchfliegen, aber bis jetzt hatten wir es noch nie, dass da ein Vogel dagegen geflogen ist.
Hm. Also mögen sie die Einrichtung nicht.
Genau, die finden die Einrichtung einfach.
Aber du hast es ja jetzt schon angesprochen, Herbert. Kannst du mal bitte jetzt erzählen, welche Vögel du siehst, oder kannst du die erklären, wenn du den Namen jetzt zum Beispiel nicht weißt?
30 finde ich jetzt schon viel.
Ja, also, das ist jetzt wirklich viel. Da hat er jetzt auch echt angegeben.
Das ist jetzt vielleicht ein Ticken übertrieben, aber tatsächlich, meine Antonia, du weißt ja irgendwie, wie es bei uns ausschaut. Also ich habe wirklich einen Weitblick. Ich habe auch so einen Feldstecher hier, den die Nachbarn nicht gerne sehen. aber ich sehe tatsächlich einige Amseln, ich sehe unglaublich viele Tauben. Die Spechte sehe ich natürlich gerade nicht. Die sind im Hinterhof auf zwei so Bäumen gerade. Das sind so zwei Pärchen, die da rumhämmern, oh, rumklopfen, klopfen den ganzen Tag. Und ja, so die Tage waren unglaublich schön. Irgendwie alle Fenster offen und wir haben halt mehrmals gesagt, das ist wie irgendwie im Dschungel. Irgendwie, mein Freund ist auch Däne, der hat das immer beschrieben als wie so, ich weiß nicht, gibt's keine Spechte in Dänemark, ich nehme an schon, aber man hört halt auch Spechte nicht so krass den ganzen Tag, aber der meint immer so, es fühlt sich halt an wie so Jurassic Park mäßig. Dann gibt es, doch noch diese schreienden Krähen, oder welche waren das, Antone, die ich dir letztens beschrieben habe, die auch klingen
Elstern.
Wie so Elstern, die so klingen wie Dinosaurier. Ja, es ist echt wahnsinnig spannend, muss ich sagen, und einfach auch wenn es jetzt nicht gerade um Umweltschutz gehen muss oder um Tierartenschutz, ist es einfach, glaube ich, dieses Bewusstsein zu wissen, wenn hier eine Hecke geschnitten wird, dann hauen da die ganzen Spatzen ab und solche Sachen. Ja. Das ist halt echt, man lernt halt Sachen schätzen, was ich ja in Österreich auch immer total affig finde, mitten in der Stadt, dass jeder Busch so zurückgetrimmt wird und alles ist so aalglatt. Und hier in Berlin ist einfach alles ein bisschen verwachsener, abgeranzter, und wenn ich jetzt noch weiß, on top, weil ich sage das eh schon die ganzen Jahre, deswegen bin ich auch irgendwie aus Tirol weggezogen, obwohl es da viel Natur gibt, aber ich meine so, das Innenstadtleben ist halt so durchgestylt irgendwie für alle Touristen. Und jetzt schätze ich das noch mehr, wenn ich irgendwie weiß, dass es dann Vögeln besser geht, wenn das alles so ein bisschen natürlicher ist und buschiger.
Ja, Berlin ist da natürlich ein Paradies nach wie vor, ne? Also muss man ganz ehrlich sagen.
Bislang,
Ja, das merkt man auch, wenn man woanders unterwegs ist ab und zu. Also das stimmt schon. Ist immer noch schön.
Ja,
schön.
Die Tage macht es mich ja noch trauriger irgendwie, vor allem als ich jetzt dann auch von Köln diese Spatzengeschichte gehört habe. Wenn ich halt hier bei mir im Kiez durch die Straßen laufe, es ist halt ein Spatzengeschrei. Es ist unglaublich. Antoni, ich habe dir letztens auch so ein paar Audionachrichten geschickt, auf die du nie reagiert hast. Aber ich fand es total süß.
Und die musste den Gesang erst bestimmen.
Die musste lange, so heulen, weil sie das schon lange nicht mehr gehört hat.
Seitdem, ja. Nee, aber das macht mich wirklich so glücklich, Spatzen zu hören, weil die gehen mir ganz schön ab hier in Köln. Das ist echt so. Das ist immer Berlin für mich und so ein bisschen ein Teil meines Herzens. Deshalb, Herbert, wenn ich nicht geantwortet habe, entschuldige bitte. Ja. Dann habe ich geweint, genau.
Herbert, hast du denn Lieblingsvogel?
Tatsächlich der Spatz, glaube ich. Ich fand den halt auch immer am süßesten, weil die halt so zutraulich sind und so nahe gekommen sind, wo andere Vögel einfach so blöd davonrennen, wenn man sich nähert. Deswegen waren die halt wahrscheinlich immer diejenigen, die man jetzt am ehesten als so seine Freunde wahrgenommen hat. Aber ich denke generell auch bei den Tauben zum Beispiel, ich finde halt Tauben eigentlich richtig schön und finde das immer so richtig mies, wenn dann Leute irgendwie immer sagen, wie eklig die sind und dass das so die Ratten der Lüfte sind, weil wenn man so ganz objektiv so eine Taube anschaut, das ist ein unglaublich schöner Vogel.
Total. Ja. Die haben auch ein schönes Sozialverhalten, wenn man die mal beobachtet. Ich meine, man sagt ja nicht umsonst Turteltaube und das ist dann plötzlich wieder positiv konnotiert, ne? Oder Hochzeit steht für ganz viel, für Liebe und Treue und so weiter. Das ist sehr bigott, da kann man auch auf jeden Fall mal eine ganze Folge zu machen, weil da steckt sehr viel drin. Ich liebe Tauben auch, muss ich sagen. Und die ganzen armen Schweine, die irgendwie verkrüppelte Füßchen und so haben, die dann irgendwo am Kotti oder so an der U-Bahn rumlaufen, die haben die ja auch nicht, die haben die ja nicht grundlos. Also das hat ja Gründe, warum es denen in der Stadt dann ab und zu so schlecht geht. Aber schön, dass du das auch so siehst, Herbert, dass du nicht genervt bist von den Tauben.
Nee, und ich finde auch, dass gerade Tauben und Spatzen passen ja auch zu, also wirklich schöne Tiere, passen ja auch zu der Lebenssituation in Berlin. Herbert lebt ja in Kreuzberg und das sind auf jeden Fall auch die Vögel, die da vermehrt vorkommen. Und umso wichtiger, dass wir über die reden, weil gerade bei Tauben und auch bei Spatzen leider oftmals so Vorurteile da sind, sie würden Krankheiten übertragen und so ein Mist, was ja überhaupt nicht stimmt. Deshalb müssen wir auf jeden Fall machen. Und ich finde es gut, dass du es anbringst, Herbert, weil auch ich finde Tauben super schön. Ganz schöne Vögel, auch die Augen und so. Also wenn man die sich mal wirklich anguckt.
Die mit den roten Augen.
Die mit den ganz feurigen, nein. Nee, aber sie haben wunderschöne Tiere, wenn die Sonne mit den Gefieder und also das finde ich auch, muss ich sagen.
Ich bin ja seit mehreren Wochen bei uns auf dem Land und hier haben tatsächlich so manche Leute noch von ganz früher so Taubenschläge auf den Höfen. Und ich habe, das sind keine Brieftauben, die sind tatsächlich dafür da, habe ich rausgefunden, die hat man früher wirklich gegessen. Also es gibt, wie man auch Hühnchen isst, gibt es einfach große Taubenarten, die relativ, glaube ich, viel Fleisch ansetzen. Und jetzt hält man die so aus Tradition. Ja, ich glaube auch, hab ich noch nie gemacht tatsächlich. Also auch als ich noch viel Fleisch gegessen habe, ich glaube, ich noch nie Taube gegessen. Egal. Nee. Aber war auf jeden Fall mal, war in Frankreich, glaube ich, auch sehr verbreitet.
Ja.
So Taubenbrust und so. Ja,
nicht nur die,
so.
Ne?
Genau.
Nicht nur die.
Genau, aber das finde ich halt auch so absurd, dass Leute es irgendwie eklig finden, gleichzeitig wird es gegessen. Egal, was ich sagen will, hier haben manche noch so aus Tradition so Taubenschläge mit dann so weißen Tauben, die so ein Rad schlagen. Und das ist auch so süß, weil die dann auch in so Schwärmen immer hier um die Häuser fliegen. Also ich mag die.
Ja, also da sind wir wahrscheinlich, also da gibt es wirklich sehr, sehr viele, die Tauben nicht mögen.
Umso ja, ich, mehr, wie ja umso mehr muss man, glaube ich, einfach mal, also das ist halt bei mir so passiert tatsächlich auch erst, also ich finde die ja immer nicht eklig und so, aber ich glaube, es sind halt diese Momente, wo man mal so ein Tier, das man halt jeden Tag 30.000 Mal sieht, dass man das Tier mal neu mit neuem Auge anschaut. Weil wenn man es, ja, wie gesagt, objektiv mal diesen Vogel anschaut, es sieht halt fast tropisch aus, irgendwie zum Teil diese Stadttauben, die ja viele verschiedene Farben haben und diesen weißen Kranz um den Nacken und so. Also ganz objektiv betrachtet sind das wunderschöne Vögel und es ist dann ganz eigenartig, wie sich das so manifestiert, dass man plötzlich sagt, ja, die sieht man halt jeden Tag, die sind nichts Besonderes mehr.
Ja, kann es sein, dass das daher stammt, dass man die in Gruppen oft sieht und auch Spatzen? Das sind alles so Vögel, die in Gruppen kommen. Also wenn man sie wahrnimmt, sind es eher so Gruppen, die rumfliegen und so. Und daher kommt vielleicht auch dieses Gefühl, ach, da gibt es ja so viele von, die sind nichts wert. Während wenn man so einen einzelnen Vogel sieht, also einfach menschlich, dass das menschlich so angelegt ist, dass man denkt, ach, der ist aber besonders.
Ja, genau.
So Gruppen,
ja, genau.
Immer dieses Gefühl geben,
ja,
von, ach, nichts Besonderes. Ist ja das Gleiche mit dem Konsum, ne? Also es gibt ganz viel, dann ist es uncool. Gibt wenig, dann ist es...
ist cool.
Also ich glaube, so ist es auch mit den Vögeln, könnte ich mir vorstellen. Ne?
Total. Also ich meine, sieht man ja auch die Tage jetzt wirklich, wenn ich gehe immer so in einem Friedhof spazieren, so ein ganz Verwachsener, und was man da alles sieht. Also ich sehe irgendwie mehrmals irgendwie Füchse am Tag und das ist natürlich noch was mega Besonderes. Dann sieht man irgendwelche Spechte, wenn es Spechte sind, glaube ich. Also man sieht, klar, wie du sagst, wenn man sowas dann seltener sieht, dann ist es halt auch was Besonderes. Ich erinnere mich noch, in Tirol, wo ich aufgewachsen bin, hatte jemand früher einen Pfau im Garten. Und das war halt, also das war Wahnsinn. Also es gab halt irgendwie Kühe und Schweine und Hühner. Und ab und zu ein Eichhörnchen oder irgendwas, was man im Wald gesehen hat, oder ein Reh im Kofferraum vom Onkel. Aber irgendwie dann
in der Waschküche aufgehängt.
Ja, ganz genau. Aber ja, wenn man dann irgendwie so einen Pfau sieht, also erstens mal die Größe von so einem Tier, also ich war da ja noch ganz klein und das ist so eine ganz frühe Erinnerung in meinem Leben, wie unglaublich faszinierend das war, wenn man so ein tropisches Tier sieht, das dann plötzlich dann 10-mal so groß wird, wenn es die hinten die Federn aufstellt. Das war schon sehr imposant, muss ich sagen.
Die erste Gay-Erinnerung in deiner Kindheit auf jeden Fall.
Ich, ja, damit immer. Auf jeden Fall. Ja, ja, ich glaube, das ist eine der ersten Gay-Erinnerungen. Und auch als ich meine Mutter gefragt habe, wer denn im Elton John-Video diese hübsche Frau war. Das war RuPaul damals. Und don't go breaking my heart. Und das ist sehr interessant, wenn man dann so zurückdenkt, wie man als kleiner Junge das schon interessant fand, dass Leute anders sind oder Sachen machen, auf die sie einfach Bock haben.
Paradiesvögel.
Ja, ganz genau.
Ja, ja, ne?
Ja.
Ich habe noch eine Frage. Wir haben ja den Herbert nicht einfach so eingeladen. Ich würde gerne, fällt mir gerade ein, ich bin nicht gut vorbereitet auf diese Frage. Ich versuche sie einfach so zu formulieren, dass Herbert von alleine antwortet. Vögel und Mode. Vielleicht kannst du da auch, was mir aufgefallen ist, dass es immer mehr Leute oder in den letzten Jahren, dass Vögel auf jeden Fall eine größere Rolle gespielt haben in so, auch so in so Designzeug und so. Also es fing irgendwann an, dass man sich Vögel tätowiert hat, so, auch wenn man keine Ahnung hatte, glaube ich. Das war mein Eindruck. Also ich glaube, es gibt so Menschen, die haben Vögel auf dem Unterarm und wissen gar nicht genau, was das ist.
Darüber weiß ich sehr viel, über diese Tattoos.
Hast du auch mehrere Vögel auf dem Unterarm und weißt nicht, was es ist? Genau.
Ja, keine Ahnung. Ich glaube, so generell rattert es bei mir, wenn ich so überlege. Ich denke, in diesem Überfluss an Motiven und Klamotte, die es halt irgendwie draußen gibt, klar kommt auch mal ein Vogel vor. Ich bin froh, dass halt ganz viele von den größeren führenden Modehäusern, dass die halt aufgehört haben, selbst jetzt irgendwie Pelze zu nehmen und auch exotische Vogelfedern für Verzierungen. Ja, ich meine, es ist ja wirklich, das ist ja was, das macht mich halt wirklich grantig, wenn ich sowas sehe, dass man dann irgendwie so einen Kaschmir-Pulli macht, der dann so irgendwelche Federn eingearbeitet hat und dann...
Echt? Also, das gab's mal noch?
Ja, also keine Ahnung, jetzt ist wahrscheinlich schon ein paar Jahre her, aber ich meine, man sieht ja die verrücktesten Sachen. Das sind ja alles Sachen, die man irgendwie anhat, aber auch nicht richtig anhaben kann, weil das ja auch total fragil ist, dass das irgendwie abfällt oder keine Ahnung. Aber ja, klar, so Vogelmotive... Ich weiß nicht, ich rede selten von Trends und so, weil ich halt, wie gesagt, denke, es gibt so viel Zeug draußen, dass man gar nicht mehr sagen kann, die Modefarbe ist blau, weil dann nächsten Monat ist schon wieder gelb, die Modefarbe. Ich glaube, da muss jeder einfach auf sich hören und sich ein bisschen mehr zeitlos einkleiden und dafür sich wohlfühlen, anstatt zu kaufen und dann sich wohlzufühlen für ein paar Minuten. Aber ich glaube, wenn es unbedingt einen guten... um eine gute Kommunikation geht oder vielleicht ein Modehaus mal einen Pulli mit irgendeiner ausgestorbenen Tierart drauf macht, was ich ja auch immer gerne machen wollen würde, um so ein bisschen Aufmerksamkeit dafür zu schaffen. Und man im Umkehrschluss ja auch wieder sagen muss, es ist ja bescheuert, so ein Produkt zu machen, um irgendwie darauf aufmerksam zu machen, aber gleichzeitig ist das halt das, was zum Teil ja am besten funktioniert.
Ich glaube auch.
Und motiviert, und wenn man dann halt noch was spendet, ist es natürlich noch besser. Aber
für die ausgestorbene Art dann.
Ganz genau, dass man...
Entschuldigung.
Ja. Aber dir was spendet. Dass man mir auf jeden Fall was spendet und ich reich werde.
Nee, aber vielleicht wäre das, ich finde, das ist eigentlich eine sehr gute Idee, vielleicht sollte man das machen mit Vogelarten, die so kurz vorm Aussterben stehen.
Ja, es hat das ja so eine französische Marke, ich weiß nicht, ob ich Schleichwerbung machen kann, aber die haben das auch gemacht, die sind ja generell nicht so Fashion, die haben auch sehr viele Basics und so. Und die haben tatsächlich ein Tier als Logo auf der Brust und haben dann für...
ich muss jetzt richtig nachdenken.
Von vor allen Dingen, Herbert denkt, wir wüssten das. Jetzt sag endlich, was weiß ich so, denn?
Ich google jetzt erstmal
Lacoste Logo, ist es.
Lacoste.
Und Lacoste hat halt...
nicht drauf gekommen sind.
Ja, Lacoste hat halt auch jetzt schon zum zweiten Mal Poloshirts gemacht, wo die dann verschiedene Tiere auf die Brust, also aus dieses kleine Icon drauf gemacht haben und haben dann halt so viel davon produziert, wie viele Tiere es davon noch gibt. Also wenn es dann einen Elefant noch ein paar tausend Mal gibt, dann haben die dieses T-Shirt oder dieses Shirt dann einfach tausendmal produziert. Und fand ich jetzt tatsächlich eine sehr schöne Idee und jetzt nicht nur so Greenwashing, sondern wirklich auch eine schöne Idee, das wirklich in Quantitäten dann so zu produzieren. Und umso rarer das Tier war, umso rarer war halt auch die Produktion.
Ich möchte sowas mit deutschen mitteleuropäischen Singvögeln, würde ich das gerne machen.
Mhm. Ja. Antonia. Das finde ich auch super. Ja, hätte ich total Lust.
Der Vorteil ist, oder mit so Feld- und Ackervögeln. Ja, also ich finde, der Vorteil wäre auch bei so Feld- und Ackervögeln, so wie Lerchen und so, da müsste man ungefähr nur 7 T-Shirts produzieren, weil es nicht mehr so viele gibt.
Super, das können wir von Hand machen.
Sehr nachhaltig, ja.
Mit Kartoffeldruck.
Können wir selber machen. Mit Kartoffeldruck, was auch eine gute Idee ist übrigens.
Kartoffeldruck. Bevor ihr mich rausschmeißt, muss ich noch eines sagen.
Hast
weil
du
ich
schon
das
Angst?
Auch, ja, habe ich schon Angst. Aber weil ich sitze ja auch irgendwie vor so einem kleinen, schönen Objekt, das mich jetzt tatsächlich sehr lange schon begleitet und es auch eine lustige Geschichte dazu gibt, die ich euch aber jetzt nicht erzählen will oder denke, vielleicht ist sie langweilig. Aber das ist eine Bird Call, also so ein Vogel Unlock Instrument. Das ist so ein kleines Stück, das kann man online bestellen. Ich habe es damals in Schweden gekauft. Das ist ein kleines Stück Holz und da ist so ein Eisenstück drin. Und wenn man daran dreht, ich kann das gerne mal vorführen.
Ja.
Mhm. Wartet. Ich hole das Ding mal.
Jetzt, gleich hört man, wie die Vögel alle gegen die Scheibe.
Genau, wie die hier ankommen.
Oh.
Süß.
Also ich mache das jetzt auch schon richtig professionell, weil das muss man ja selbst so hin und her schieben. Das ist so ein ganz, so ein rundes Ding.
Aber Herbert, was ist das denn für ein Vogel, Philipp?
Ja, eben, das ist, also ich will jetzt Herberts Illusionen nicht nehmen, aber...
Das ist kein Vogel.
Das ist eher so ein...
So ein Quietschen.
Weiß ich nicht. Nee, das aber, ist ganz süß, aber keine Ahnung. Also, klingt doch nach einem Vogel, aber es ist nicht nur so eine Art. Ne?
Ja, es ist auch ist meine Interpretation. Aber ich finde das halt so ein schönes, kleines, so einen kleinen Gegenstand, den ich auch immer Kindern in die Hand drücke, weil das halt so ein, auch so eine Art Instrument ist, um Leute darauf aufmerksam zu machen, was man halt um sich rum hat. Und auch wenn die Vögel natürlich dann nicht ankommen, wenn ich hier so rumquietsche, ist es aber trotzdem so ein Bewusstsein machen von was man um sich hat.
Schön. Sieht das auch schön aus?
Das sieht unglaublich schön aus. Das ist ein kleines, rotes Stück, rundes Stück Holz und dann, das kann man auch irgendwie dann, wenn man das online sucht, finden. Kostet auch nicht viel und ist, glaube ich, ein schönes Geschenk, gerade wenn man irgendwie gut zu Vögeln Fan ist und in der Natur unterwegs ist.
Oder auch, ich sehe auf jeden Fall auch Antonia damit auf ihrem Balkon. Umringt von Tauben sehe ich auf jeden Fall auch so in nächster Zeit freue ich mich schon auf die Berichte
vielleicht kommen dann endlich die Kohlmeisen wieder, die sind ja jetzt weg gedisst haben in unserem letzten oder einem der letzten Podcasts kommen die nicht mehr, aber das ist eine andere Geschichte. Vielleicht schaffen wir es damit. Aber da wir gerade schon beim Sound sind, kommen wir jetzt mal auf den Tagesvogel, würde ich sagen, oder?
Ja, voll.
Philipp, welchen Vogel haben wir gezogen?
Also Herbert will nicht gehen, deswegen, warte mal, ich habe hier was. Ich hoffe, Herbert kennt den Vogel. Ach, Herbert weiß ja gar nicht, was für ein Vogel es ist.
Nein, das weiß er ja nicht.
Aber pass auf, ich habe für Herbert, weil Herbert auch noch nicht gehen möchte, fange ich einfach mal an mit einem Zitat. Und es geht los mit, willst du schon gehen? Der Tag ist ja noch fern. Es war die Nachtigall und nicht die Lerche, die eben jetzt dein banges Ohr durchdrang. Sie singt des Nachts auf dem Granatbaum dort. Glaub lieber mir, es war die Nachtigall.
Ja, weiß ich genau, woher es stammt.
Weiß Herbert das auch?
Auf keinen Fall.
Weiß Herbert das? Das ist Romeo und Julia.
Sehr gut. Fünfte Szene.
Also das kenne ich nur auf Englisch.
Ach so,
sorry. Ja. Ach man, aber das ist so passend, das ist so ein passendes Zitat zu dem Vogel Nachtigall.
Zu Herbert, weil es losgeht mit, willst du schon gehen. Ciao.
Genau.
Nee, aber jetzt nochmal, Herbert, Nachtigall, was fällt dir dazu ein? Ist da irgendwas, wo du sagst, das kommt mir im Sinne? Bei dem Vogel?
Nicht wirklich, ich weiß das, also ich glaube, wenn ich den sehen würde, dann würde ich denken, es ist ein Spatz wahrscheinlich. Also ich glaube, ich könnte die nicht so richtig auseinanderhalten.
Immerhin weißt du, dass die so ein bisschen ähnlich aussieht, ne?
Ja, aber sonst weiß ich tatsächlich nichts. Also wär wahrscheinlich auch was, wo man sich überlegt, ob die nachts dann rumhängen und schreien und die einzigen sind, die das machen, oder...
Vor allen Dingen schreien. Die Nachtigall schreit, ist das Allerlustigste.
Kennst du nicht den Nachtigallengesang, Herbert?
Bestimmt, aber jetzt tatsächlich könnte ich jetzt nicht imitieren, würde ich wahrscheinlich auch nicht, um nicht das so peinlich zu machen, wie Antonia scheinbar es in der letzten Folge gemacht hat.
Nee, lass uns den einmal vorspielen, weil natürlich wirklich was Besonderes.
Ne? Weil die Nachtigall, Herbert hat ja recht, es ist tatsächlich also einer der wenigen Vögel, die nachts singen. Es gibt noch ein paar andere, aber die Nachtigall ist so präsent und so laut und so sehnsuchtsvoll und so melancholisch, dass sie eben auch in vielen Gedichten und so verarbeitet wird. Und sehr, sehr, sehr auffällig nachts ist. Auch in Berlin übrigens, aber da kommen wir gleich zu. Spiel mal ab.
Okay, ich spiel mal ab.